Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Der 26. Juli 1881. Die finalen Klänge von Richard Wagners Parsifal erfüllen das Bayreuther Festspielhaus. Parsifal, das letzte musikdramatische Werk Wagners und ein Werk, das Friedrich Nietzsche zumindest teilweise als Verrat empfand und in dessen Musik er die Verführung eines Zauberers zu erkennen glaubte. Musik als Maske des Christen Richard Wagner. Wir wollen in dieser Sendung der philosophischen Brocken anhand gemeinsam verbrachter Weihnachtsfeste die Freundschaft des Philosophen Nietzsche und des Komponisten Richard Wagner nachvollziehen. Wir, das sind Martin Nestl vom Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft und David Wagner vom Institut für Philosophie. 12 Jahre vor dem Parsifal, im Jahre 1869, verbrachte Friedrich Nietzsche zum ersten Mal seine Weihnachtsferien auf der idyllischen Halbinsel Triebschen am Vierwaldstättersee bei Luzern. Zu diesem Zeitpunkt war der 25-Jährige bereits als außerordentlicher Professor der Philologie an die Universität Basel berufen worden. Cosima von Bülow, die 32-jährige Tochter Franz Liszts und Ehefrau des Dirigenten Hans von Bülow, verzeichnete seit dem Jahresanfang das Leben mit und von dem damals 56-jährigen Richard Wagner in ihre berühmten Tagebücher. Für Nietzsche gelten die Triebschener Zeiten mit Familie Wagner auch noch 20 Jahre später als wertvoller Teil seines Lebens, wie er im Ecce Homo schreibt.
Hier, wo ich von den Erholungen meines Lebens rede, habe ich ein Wort nötig, um meine Dankbarkeit für das auszudrücken, was mich in ihm bei weitem am tiefsten und herzlichsten erholt hat. Dies ist ohne allen Zweifel der intimere Verkehr mit Richard Wagner gewesen. Ich lasse den Rest meiner menschlichen Beziehungen billig. Ich möchte um keinen Preis die Tage von Triebschen aus meinem Leben weggeben. Tage des Vertrauens, der Heiterkeit, der sublimen Zufälle, der tiefen Augenblicke.
Lieber Herr Professor, verlieren Sie nur um des Christkindchen Willen nicht die Geduld. Wiederum eine Bitte. Und zwar Tüll mit Goldsternen oder Pünktchen. Falls keinen Tüll, Talatan. Ich will diese Bitte auf ein extra Papierchen aufsetzen, damit Sie bloß Letzteres in dem größten Laden Basels abzugeben die Güte haben. Wir wollen nämlich ein Christkindchen ankleiden und finden die für den Himmel befohlene Tracht nicht in ganz Luzern. Dabei muss ich vergessen, dass Sie Professor, Doktor, Philologe sind und mich nur erinnern, dass sie 25 Jahre sind und uns Triebschern gut sind. Besten Dank und Gruß. Cosima.
Cosima, die in dem jungen Philologen das große Potenzial für die Wagnersche Sache erkennt, unterhält seit ihrem ersten Aufeinandertreffen am 17. Mai des Jahres einen regen Briefwechsel, der innerhalb kurzer Zeit ein hohes Maß an Vertrautheit begründet. Bald hat es sich eingerichtet, dass Friedrich Nietzsche dem einfachen Warnangebot der eher abgeschiedenen Gegend Triebschens durch Besorgungen im ungleich größeren Basel entgegenwirkt. Dabei beschränkt sich Nietzsches Hilfsbereitschaft nicht bloß auf die Versorgung mit Kaviar, Unterwäsche und eben auch Weihnachtsaccessoires. Er kümmert sich auch um die publizistischen Belange Richard Wagners, für den er die ersten Manuskripte der Autobiografie »Mein Leben« vertrauensvoll an den Basler Verleger Bonfantini weiterleitet, dem gegenüber die Interessen des Meisters vertritt und die Arbeit des Setzers korrigiert. Weihnachten 1869 rückt näher, und in Triebschen möchte man sicher gehen, dass der neue, junge Freund auch tatsächlich kommen wird. Innerhalb weniger Tage treffen 5 Briefe von Cosima und Richard ein, in denen sie ihrem Wunsch Nachdruck verleihen und die ihre Wirkung auf Nietzsche entfalten. So schreibt Nietzsche am 20. Dezember in einem Brief an Mutter und Schwester:
»Ich selbst nun reise am Freitag früh, wo meine Ferien beginnen, nach Triebschen ab, wo man mich nach Richards Ausdruck mit Jubel erwartet. Auch ist eine Stube für mich neu eingerichtet worden, mit Bibliothek und so weiter, die neu getaufte Denkstube. Was haben wir für schöne Vorbereitungen für die Kinder gemacht und wie nützlich und praktisch bin ich in meinen Besorgungen gewesen, so dass ich sogar neulich weißen Tüll mit Goldsternen für das Christkindchen aus Paris verschrieben habe. Von Freitag an ist meine Adresse Landhaus Triebschen bei Luzern, Schweiz.«
Zeitgleich sendet Nietzsche eine Reihe von Briefen an seine Freunde Erwin Rode, Paul Deussen und Karl von Gersdorff und verkündet in den höchsten Tönen seine Abreise von Basel, um mit dem edlen und im höchsten Sinne genialen Freunde Wagner und der ausgezeichneten Freundin Cosima von Bülow die Feiertage zu verbringen. Am Morgen des 24. Dezember trifft Nietzsche schließlich bei Wagners ein und sofort hilft er der Hausherrin bei der Dekoration des Hauses und dem Aufbau des Puppentheaters der Kinder. Nachdem die Kinder reich beschert wurden, übergibt er Cosima ihr Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk, den philologischen Vortrag Homer und die klassische Philologie, den er ihr widmet. Aber keiner ahnt, dass unter anderem diese Widmung in nicht allzu ferner Zukunft die feinen Risse in der persönlichen wie ideologischen Freundschaft zwischen den Wagners und Nietzsche in Gräben verwandeln wird. In einem mit kurz vor Weihnachten 1869 datierten Brief an seine Schwester Elisabeth und Mutter Franziska schreibt er über die Publikation seines Vortrags:
»Meine Widmung kannst du ohne Besorgnisse annehmen. In die Öffentlichkeit kommt von diesem Scherze nichts.«
Darauf folgt mit gleicher Datierung ein zweites Schreiben, das eben diese Widmung enthält:
»Nicht ohne jegliches Gewand wird's Büchlein brühwarm schon versandt. Jakobi wird schon weiter sorgen, und ist es schönstens dann geborgen in festlich schöne Deckelzier, dann, glaub ich fast, gefällt es dir. Man legt es auf den Spiegeltisch und fragt jemand, was soll der Wisch, so sagt man stolz, gleichgültig vor sich hin, gewidmet ward es mir der Indexfächserin.«
Im Hause Wagner wusste man davon nichts. Erst durch Richards Neffen, Clemens Brockhaus, kommt im Mai 1871, beinahe 2 Jahre später, die Wahrheit ans Licht.
Donnerstag, 11. Ich erfahre an diesem Abend durch Clemens Brockhaus, dass Professor Nietzsche seinen Homer, den er mir gewidmet hatte, mit demselben Gedicht nun auch seine Schwester gewidmet hat. Ich muss zuerst darüber lachen, dann aber mit Richard darüber sprechend hier einen bedenklichen Zug, wie eine Sucht des Verrats, gleichsam um sich gegen einen großen Eindruck zu rächen.
Es werden dies die ersten negativen Äußerungen über den Freund sein. Aber all das war an jenem 24. Dezember 1869 nicht vorauszusehen. Zu idyllisch sind die Triebschener Tage. Nachdem Knecht Ruprecht die Kinder verschreckt und dann mit Nüssen belohnt und Cosimas Tochter Daniela ein Gedicht rezitiert hat, liest man gemeinsam den bethlehemitischen Kindermord. Jenes Bühnenstück Ludwig Geyers, dem Stiefvater Richard Wagners, dass Goethe seine Zeit ausdrücklich gelobt haben soll. Der Titel, der bethlehemitische Kindermord, irritiert und man ist vielleicht verwundert, weshalb eine Familie etwas derartiges zu Weihnachten liest. Aber der Untertitel klärt auf. Es handelt sich um dramatisch-komische Situationen aus dem Künstlerleben in zwei Aufzügen und erzählt überaus unterhaltsam von einem idealistischen Maler und seiner resignierenden und ob der finanziell angeschlagenen Lage verständnislosen Frau, sowie deren beiden Söhne, die heute wohl als verhaltensauffällig betrachtet würden. Am 25. Dezember feiert man Cosimas Geburtstag. Obwohl sie am 24. Dezember zur Welt kam, feierte sie stets einen Tag später, vermutlich, um nicht mit dem Weihnachtsfest konkurrieren zu müssen. Die restlichen Feiertage verlaufen harmonisch, bis Friedrich Nietzsche am 2. Januar 1870 dann seine Reise nach Basel antritt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die deutschen Staaten befinden sich mitten im Krieg mit Frankreich. Im idyllischen Triebschen verfolgt man die Geschehen mit höchster Aufmerksamkeit und empfängt schließlich Nachricht vom Freunde, er habe sich entschlossen, seine deutsche Pflicht zu tun und in den Kriegssanitätsdienst zu treten. Zunächst ist es vor allem Cosima, die Bedenken hegt. Doch endlich erhält Nietzsche am 16. August Cosimas Unterstützung.
Gott sei mit Ihnen, lieber Freund. Sie werden der Aufgabe nicht unterliegen und werden den tätigen Anblick des Leidens eher ertragen als die untätige Vorstellung desselben. Mir hilft kein Sieg zur Freude. Nur klaffende Wunden sehe ich in der klaffenden ewigen Wunde des Daseins, wo ein Krieg möglich, notwendig ist. Einzig hilft der Gedanke, dass die unsrigen selig sterben und leiden. Selig, wie sie nimmermehr gelebt hätten. Haben Sie Dank für das teure Gedenken. Unsere Liebe folgt Ihnen. Sehr betrübt wäre ich gewesen, hätten Sie mitgekämpft. Selbst für organisierte Verpflegung schienen Sie mir nicht nötig. Aber wie sie gehen und tätig sind, ist es recht und schön. Ein Wort von ihnen wird uns immer unschätzbar sein. Gott weiß, was ich ihnen schreibe. Ich bin unsäglich ergriffen. Leben Sie wohl, seien Sie von allen guten Geistern beschützt. Cosima.
Durch sein Engagement am Kriegsschauplatz nimmt Friedrich Nietzsche nicht an der endlich möglichen Hochzeit Richards und Cosimas am 25. August teil. Ebenso bleibt er der Taufe des ersten legitimen Kindes des Paares, dem einjährigen Siegfried, den alle stets Fidi rufen, fern. Nach 74 Tagen im Kriegsdienst kehrt Nietzsche schwer an Ruhr und Diphtherie erkrankt nach Basel zurück. Es ist auch das Jahr der Vorträge Nietzsches über das griechische Musikdrama und Sokrates und die Tragödie, welche Wagner nachdenklich stimmen.
Donnerstag, 17. Februar. In Bezug hierauf sagt Richard, er besorge, dass die Philosophie Schopenhauers am Ende einen schlimmen Einfluss auf solche jungen Leute habe, weil sie den Pessimismus, welcher eine Form des Denkens, der Anschauung sei, auf das Leben nun wenden und sich daraus eine praktische Hoffnungslosigkeit bilden. Abends ein Schreck, wie die fiel vom Sofa.
Nach der Emser-Depesche, dem Sanitätsdienst und seiner ernsten Erkrankung, vollendet Nietzsche seine Abhandlung über die dionysische Weltanschauung, die er zu Kriegsausbruch begonnen hatte. In diesem Zusammenhang muss seine Lektüre von Wagners Beethoven-Festschrift genannt werden, die der junge Philosoph intensiv studiert.
Verehrtester Meister, wie viel mir daran liegen musste, Ihre Philosophie der Musik, und das heißt doch wohl, die Philosophie der Musik kennenzulernen, könnte ich Ihnen besonders an einem Aufsatz sehr deutlich machen, den ich für mich in diesem Sommer schrieb, betitelt »Die dionysische Weltanschauung«. In der Tat habe ich durch dies Vorstudium erreicht, dass ich die Notwendigkeit ihrer Beweisführung vollständig und mit tiefstem Genusse einsehe. Doch fürchte ich, dass sie den Ästhetikern dieser Tage als ein Nachtwandler erscheinen werden, dem zu folgen nicht redlich, ja gefährlich, vor allem unmöglich gelten muss. Deshalb betrachte ich die wirkliche Erkenntnis ihrer Tonphilosophie als ein kostbares Ordensbesitztum, das einstweilen nur sehr wenigen zugute kommt. Ihr dankbarer und getreuer Friedrich Nietzsche.
Langsam kehrt der Winter ins Land und Triebschen rüstet sich einmal mehr auf die Feiertage. Wie im letzten Jahr bittet Cosima den Professor auch in diesem, einige Besorgungen für sie zu erledigen. Entschuldigt seine Bemühung mit der Dürftigkeit Luzerns und drückt ihre Freude ob des Gastes aus.
Geehrtester Herr und Freund, wir werden uns freuen, Sie auf Triebschen wiederzusehen. Und die Denkstube soll bereit sein. Sie werden die Kolonie auf Triebschen wiederfinden, wie Sie sie verlassen haben. Alles ist munter Wohlgemut und jeder in seiner Art tätig. Richter hat uns neulich erklärt, dass er sie augenblicklich lieb gewonnen habe. Und wie es mit den Kinderherzen aussieht, wissen Sie. Auf Wiedersehen also, Cosima Wagner.
Nachdem er sämtliche Aufträge der Meisterin erfüllt, eine Vielzahl an Grußbriefen versendet und die Abreise vorbereitet hat, vermeldet er Cosima seine Ankunft für den 24. Dezember um 5 Uhr, genauso wie ihn ein geheimes Telegramm Wagners instruiert.
Luzern, aufgegeben den 23.12.1870 um 3:40 Uhr. Professor Nietzsche, Schützengraben, Basel. Wollen Sie einer Probe beiwohnen, so erwarten Sie mich um 3 Uhr im Hotel du Lac und melden zuvor ostensibel telegrafisch, dass Sie erst um 5 Uhr ankämen. Wagner.
Richard Wagner verbrachte die letzten Wochen damit, im Stillen sein diesjähriges Geburtstagsgeschenk für Cosima zu komponieren. Zur Generalprobe lädt er also den Professor ein, und beide treffen um 5 Uhr in Triebschen ein, genauso wie es Cosima erwartet. 2 Stunden später, um 7 Uhr, zündet die Familie, als dessen Mitglied der junge Friedrich betrachtet wird, die Kerzen des Weihnachtsbaumes an und bescheren einander. Die Abmachung des Paares, sich zu Weihnachten nichts zu schenken, betrifft in keinem Fall Freunde und Familie, und so überreichen sie Nietzsche eine prachtvoll gebundene Ausgabe des Beethoven-Aufsatzes. Eine Gesamtausgabe Montaigne und schließlich etwas, das mit der Ehrerbietung eines Ritterschlags zu vergleichen ist.
Etwas ganz Einziges, das erste Exemplar vom Klavierauszug des Siegfried, erster Akt, eben fertig geworden, während noch ein Jahr vergehen kann, ehe der Klavierauszug dieses Werks in die Öffentlichkeit kommt.
Interessant ist, dass Wagners die Sorge tragen, der König habe ihnen keine Weihnachtsgrüße gesendet, weil er böse sei, den Siegfried nicht erhalten zu haben. Ludwig II. In Bayern, wohl der einflussreichste und enthusiastischste Wagnerianer, dem die Familie viel zu verdanken hat, hatte stets Priorität, wenn es um Klavierauszüge, Partituren und Biografien oder auch nur Fragmente daraus ging. Umso mehr scheint das Geschenk an Nietzsche die besondere Position und Wertschätzung, die er in der Familie Wagner genießt, zu verdeutlichen. Aber auch Nietzsche hat wohl überlegte Geschenke im Gepäck. Seinen verehrten Meister erfreute mit dessen Lieblingsblatt Albrecht Dürers, Ritter, Tod und Teufel, das Wagner sich längere Zeit schon wünscht. Cosima erhält einmal mehr eine Abhandlung des Philosophen, namentlich eine Neufassung seines Dionysos-Essays mit dem Titel »Die Geburt des tragischen Gedankens«. Auch an die Kinder hat er gedacht und erfreut sie mit vielerlei Spielzeug. Nach einem harmonischen Weihnachtsfest, an dem auch der Dirigent und Hausfreund Hans Richter teilgenommen hat, verabschiedet man sich in die Nacht.
Sonntag, 25. Wie ich aufwachte, vernahm mein Ohr einen Klang. Immer voller schwoll er an. Nicht mehr im Traum durfte ich wähnen. Musik erschallte, und welche Musik! Als sie verklungen, trat Richard mit den 5 Kindern zu mir ein und überreichte mir die Partitur des symphonischen Geburtstagsgrußes. In Tränen war ich. Auch das ganze Haus. Auf der Treppe hatte Richard sein Orchester gestellt und so unser Triebschen auf ewig geweiht. Die Triebscher Idylle, so hieß das Werk. Lass mich sterben, rief ich Richard zu.
Der restliche Tag wird feierlich gestaltet, bevor Wagners, Nietzsche und Richter am 26. Dezember gemeinsam die Geburt des tragischen Gedankens lesen und diskutieren. Alle sind begeistert von Nietzsches Fähigkeit, die komplexesten Dinge so zu verdichten und sich dabei einer derart präzisen Sprache zu bedienen, dass seinen Gedankengängen gut zu folgen ist. Abends beginnt der intime Freundeskreis Hoffmanns Erzählung »Der goldene Topf«, die sie in den nächsten Tagen beendet haben werden. In scherzhafter Stimmung nennt Cosima ihren Mann Archivarius Lindhorst, woraufhin dieser Nietzsche zum Studenten Anselmus macht und seine Frau zur Feuerlilie. Mitten in den dunkelsten Kriegswirren verleben Friedrich Nietzsche und die Wagners idyllische Winterferien, und als er am Neujahrstag 1871 zur Heimreise aufbricht, ahnen sie nicht, dass es kein gemeinsames Weihnachtsfest mehr geben wird.
Diese Weihnachten verlebe ich einsam in Basel und habe die Triebschinne herzlichen Einladungen ausgeschlagen. Ich brauche die Zeit und Einsamkeit, um über meine 6 Vorträge über die Zukunft der Bildungsanstalten einiges nachzudenken und mich zu sammeln. Dazu habe ich mein Weihnachten bei Wagners schon antizipiert, dadurch, dass ich die letzte Woche mit ihnen in Mannheim war und die unbeschreiblichen Genüsse eines Wagnerschen Konzertes in nächster Nähe miterlebt habe. Von der Philologie lebe ich in einer übermütigen Entfremdung, die sich schlimmer gar nicht denken lässt. So lebe ich mich allmählich in mein Philosophentum hinein und glaube bereits an mich. Ja, wenn ich noch zum Dichter werden sollte, so bin ich selbst hierauf gefasst. Nun lebt wohl, meine Lieben, und denkt in diesen Weihnachtstagen recht an mich. Euer Fritz.
Friedrich Nietzsches Jahr 1871 endet also, wie es begonnen hat, mit viel Arbeit und Konzentration auf seine Wandlung von der Philologie hin zur Philosophie. Und das Werk, mit dem er diese Wandlung vollbringt, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, stellt er zu Weihnachten fertig, sodass es Anfang des neuen Jahres veröffentlicht werden kann. Nietzsche versucht, das Wesen der griechischen Tragödie in einer Weise zu fassen, die sich nicht auf philologische Methoden und Techniken stützt. Für ihn steht einzig das ästhetische Problem im Fokus, dessentwegen er von der traditionellen Philologie als tot betrachtet fallen gelassen wird. Offensichtlich erkennt Nietzsche in Richard Wagners Musik die Wiedergeburt der griechischen Tragödie und die Wiederbelebung urtümlicher Mythen. Mit dieser Schrift soll die philosophische und ideologische Harmonie zwischen Wagner und Nietzsche ihren Höhepunkt erreichen. Ursprünglich hatte Nietzsche gewünscht, die Geburt der Tragödie als Weihnachtsgeschenk dem Meister zukommen zu lassen. Aber das Jahr 1871 war auch geprägt von schweren und langwierigen Erkrankungen, weswegen er nicht so schnell mit seiner Arbeit vorankam, wie er hoffte. So sendet er seinen Freunden in Triebschen für den Augenblick nur ein besonderes Geburtstagsgeschenk für Cosima, seine erste Komposition seit 6 Jahren, Nachklang einer Silvesternacht.
Frau Wagner habe ich meine Silvesternacht gewidmet und bin gespannt, was ich über meine musikalische Arbeit von dort aus zu hören bekomme, da ich noch nie etwas Kompetentes zu hören bekam.
Nietzsches Briefe, Notizen und Telegramme belegen eindeutig, dass es die viele Arbeit ist, die ein gemeinsames Weihnachtsfest bei den Wagners nicht zulässt. Und doch liegt die Vermutung nahe, dass Nietzsche Triebschen fernbleibt, um den direkten Reaktionen Richards und Cosimas zu entgehen. Immerhin tritt er in Konkurrenz zu Cosimas letztjährigen Geburtstagsgeschenk, dem Triebschener Idyll. Und während Friedrich Nietzsche seinen Weihnachtsabend bei Basler Freunden, den jungen Fischers, verbringt und von ihnen Holbeins Erasmus geschenkt erhält, erklingt in Triebschen die Silvesternacht.
Jakob Stocker, mein damaliger Diener, blieb beim Abdecken des Tisches stehen, hörte aufmerksam zu, wandte sich endlich ab mit den Worten: "Schind mir nicht gut." Ich gestehe, dass ich vor Lachen trotz meiner damaligen großen Freundschaft gar nicht weiterspielen konnte.
Obwohl die Weltanschauungen der beiden Denker einander nie wieder so nahe sein werden wie im Jahre 1872, entfremden sich die Freunde Friedrich Nietzsche und Richard Wagner langsam. Mit dem Umzug der Wagners nach Bayreuth endet das Triebschener Idyll und hinterlässt einen melancholischen Nietzsche.
Vorigen Sonnabend war trauriger und tief bewegter Abschied von Triebschen. Triebschen hat nun aufgehört. Wie unter lauter Trümmern gingen wir herum. Die Rührung lag überall, in der Luft, in den Wolken. Der Hund fraß nicht. Die Dienerfamilie war, wenn man mit ihr redete, in beständigem Schluchzen. Wir packten die Manuskripte, Briefe und Bücher zusammen. Ach, es war so trostlos. Diese 3 Jahre, die ich in der Nähe von Triebschen verbrachte, in denen ich 23 Besuche dort gemacht habe, was bedeuten sie für mich? Fehlten sie mir? Was wäre ich? Ich bin glücklich, in meinem Buche mir selbst jene Triebschener Welt petrifiziert zu haben.
Wir, David Wagner und Martin Nestl, bedanken uns bei Katharina Sokolova dafür, dass sie uns ihre Stimme geliehen hat, und bei Florian Spitz für die technische Betreuung dieser Weihnachtssendung der Philosophischen Brocken. Sendungen aus dieser Reihe hören Sie 14-tägig, mittwochs, von 13 bis 14 Uhr auf Radio Orange. Diese Sendung gibt es auch zum Nachhören in der Philosophischen Audiothek unter audiothek.philo.at. Wir verabschieden uns mit Friedrich Nietzsches Komposition Manfred Meditation, einer musikalischen Interpretation der berühmten dramatischen Dichtung von George Gordon, Lord Byron.